Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aber Warum? Das Format, in dem einer, nämlich ich, Spiele gespielt hat und jemand anders sich darüber künstlich entrüstet, nämlich Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo André. Hallo liebe Leute da draußen an den Geräten. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, diese künstliche Empörung so aufzubeschwören, wie ihr es vielleicht von dem Format sonst gewöhnt seid, aber ich bin echt neugierig, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was um alles in der Welt du jetzt noch zusätzlich zu deinem üblichen Soll gespielt hast. Du kranker Videospielsuchti.
Die Leute haben die Hoffnung sowieso schon fahren lassen, dass du in puncto Entrüstung Jochen jemals das Wasser reichen kannst.
Ich versuch's ja gar nicht.
Ja, genau, aber sie haben schon angenommen, dass aber auch diese defätistische Traurigkeit, ja, die du da mit reinbringst, das Format auch einfach nochmal in einer ganz anderen Ecke verortet, die aber trotzdem den Menschen gefällt.
Es ist so praktisch, ich betrachte das als Psychotherapie, du liegst bei mir auf der Couch und es macht mich alles sehr betroffen, was du erzählst und du glaubst ja, dich in einem Unterhaltungsprogramm zu befinden, wo es Wert hat, was du tust.
Ja, genau.
Aber in Wirklichkeit verbrennst du einfach nur extrem viel Lebenszeit, indem du noch nur die absonderlichen Spiele bei Steam raussuchst und anderswo und anspielst und das alles nur, ja, damit das Volk Gefallen daran findet.
Vielleicht verbrenne ich Lebenszeit, Sebastian, aber dafür gebe ich auch unnötig Geld aus. Auf der Touché. Anderen Seite, das muss man auch mal sehen.
Touché.
Also dann, wo anfangen, wo aufhören? Ich fange mal einfach an, vielleicht mit dem wahrscheinlich krudesten, ja, dann haben wir das schon mal abgehakt. Was ich gespielt habe, Sebastian, das habe ich sogar durchgespielt, aber man wird gleich feststellen, braucht nicht unbedingt eine separate Wertschätzung, ist ein Spiel namens They Breathe. Es stammt von einem Studio, ist schon ein ganz schön großes Wort gelassen ausgesprochen dafür, aber nennen wir es mal so, von einem Studio namens The Working Parts, ist original erschienen im Jahr 2012 und ich habe aber gespielt ein Remaster aus dem Jahr 2014 und es kostet 2 €. Und ich bin darauf gestoßen, weil, wie so häufig, ich bin auf Steam gewesen, habe das einfach so ein bisschen rumgeforstet, was gibt's denn alles, ja, was ist zum Beispiel gut bewertet, wovon habe ich noch nie gehört, gerne auf Steam.db und sortiere nach allen möglichen Kriterien. Und dann fallen mir häufig die Keyarts, die Werbetitelbildchen auf und das hier hat einen traurigen Frosch, der ein bisschen aussieht, als würde man gerade Kermit the Frog ertränken und ich gedacht so, cool, das spiele ich. Ja.
Okay, oh mein Gott. Ich habe es ja auch gerade aufgerufen, der traurige Frosch ist tatsächlich catchy, ja, da bleibt das Auge dran hängen. Die Beschreibung eines Walds, der überflutet ist, indem man immer tiefer taucht und dann die Tags wie Horror, Action, Natur, 2D, Indie-Adventure.
Ja.
Bist du bei solchen kleineren Spielen, bei solchen Schnellschüssen, bist du da gründlich? Liest du die Beschreibung und die Tags gut durch? Liest du mehr Reviews durch, bevor du es kaufst? Oder bist du, wenn es auch bei dem Preis von 1,99 eigentlich relativ easy ist, schießt du dann einfach, ja? Kaufen, ohne viel nachzudenken. Wie ist da dein Prozess?
Ja, langjährige Hörer wissen das ja bereits, ja. Ich verfahre nach dem Prinzip der Fuck-It-Grenze, die ich bei 5 € ansiedle. Alles, was weniger als 5 € kostet, fällt in den Bereich, wo man einfach mal sagen kann, fuck it, ich kauf's jetzt einfach, ja. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist es scheiße, aber was soll's, ja. Der Einsatz ist so niedrig, dass das Risiko auf der Gegenseite auch mal sehr hoch sein darf. Bei 2 € gilt es natürlich doppelt und dreifach. Das heißt also bei sowas, da gucke ich drauf, wenn das jetzt komplett negativ bewertet wäre zum Beispiel, dann würde ich vielleicht denken so, naja, wahrscheinlich ist das Zeitverschwendung, das musst du jetzt nicht machen. Aber bei sowas, da zuckt der Finger einfach mal zum Abzug. Ja. No.
Ist vielleicht vergleichbar mit einem neuen Dönermann ausprobieren, ja. Man bei seinem Stammdöner, da schmeckt's, aber man ist jetzt gerade halt hier in der Stadt und da ist dieser Dönermann und man kennt den noch nicht, aber so ein Döner ist auch nicht so teuer und denkt man sich, fuck it, ich probiere es aus.
Ja, oder halt einfach das obskure, ne? Das obskure neue Restaurant. Also keine Ahnung. wenn jetzt das neue uigurische Restaurant irgendwo aufmacht. Mhm. Übrigens eine Empfehlung. Ja. Sehr gut, uigurisch. Aber als ich das erstmal gehört habe, dachte ich erstmal so, ist das überhaupt ein Land? Wo war das? Ja? Und dann stellst du hinterher fest, so, ja, aber egal wo es herkommt, fantastisch. Ja, und so oder so ähnlich. So, das ist immer die Hoffnung. Ja? Mhm. Man hofft immer, indem man einfach mal ins kalte Wasser springt, dieses Mal wortwörtlich als Frosch. Ja? Dann entdeckt man das neue uigurische Restaurant und in Wahrheit ist es meistens nur die neue Hipster Bowl.
Ja, Bowls sind gerade sehr populär. Aber zurück zu The Breeze. Ich sehe auf den Screenshots relativ wenig. Das scheint ein recht dunkles Spiel zu sein. Es ist 2D in der Seitenansicht und du steuerst offensichtlich einen Frosch. Also, ich würde jetzt mal sagen, ist es sowas wie Echo the Dolphin, bloß mit Frosch?
Also, es ist ein Explorationsspiel mit zu viel Gameplay. Du machst eigentlich in dem Spiel, ist auch sehr, sehr kurz, nichts anderes als mit diesem Frosch einfach. Du startest mit dem, der sitzt oben auf so einem Baumstämmchen an einer Wasseroberfläche, dann springst du ins Wasser und dann tauchst du hinab in die Tiefen dieses überfluteten Waldes. Und je tiefer du tauchst, desto eigentümlicher und auch verstörender wird das, was du dort siehst und vorfindest. Und es ist ein Spiel um Erforschen und Ausprobieren in doppelter Hinsicht, weil es hat Gameplay-Loops, die es dir aber nicht erklärt. Es sagt dir, was du machen kannst, nämlich schwimmen. Du klickst irgendwo hin und dann schwimmt der Frosch dahin. Es gibt nominell auch noch die Möglichkeit, über Space eine Art Boost zu machen. Beim Spiel hatte ich nicht mal das Gefühl, dass dieser Boost jetzt dazu führt, dass der Frosch sich enorm viel schneller bewegt. Ich habe ihn dann trotzdem hinterher immer benutzt, einfach nur um sicher zu gehen, ja, weil man muss dann sehr viel ausweichen in dem Spiel. Aber ich habe mich immer gefragt, so, macht das was? Naja, drückst du mal Space.
Ja, der gefühlte Boost, in wie vielen Spielen ich mich mit der Rolle vorwärts bewegt habe von A nach B, weil sie sich schneller angefühlt hat.
Ja, genau, ja. Der Placebo-Boost oder der Real-Boost. Bin ich die Kontrollgruppe oder nicht? Man weiß es nicht. Das ganze Ding, das ist gestartet als Studentenprojekt. Das ist ein Indie-Studio aus Schweden, das es inzwischen auch schon nicht mehr gibt. Und das merkt man so ein bisschen. Ist einer von den, vielleicht nicht der maximal mögliche Idealfall von Studentenprojekt wird zu einer Art kommerziellen Endprodukt fertig entwickelt. Aber ich sag mal, der typische Fall im obersten Fünftel. Man merkt, das ist unvollkommen. Man merkt, es ist mit minimalen Mitteln von Leuten gemacht, die noch nicht auf der Spitze ihres Handwerks sind. Aber es ist originell genug und interessant genug, dass du umgekehrt merkst, es sind talentierte Leute, die auch eine sehr interessante Idee hatten und auch eine vergleichsweise klare Vision.
Okay. Ich habe jetzt noch nicht aus deiner Beschreibung irgendwie originelle und interessante Ideen rausgehört. Beschreib vielleicht noch mal ein bisschen genauer, was man macht. Also man taucht da runter, man kann ausweichen, aber was gibt's denn da? Welchen Hindernissen musst du ausweichen oder Gegnern und was passiert? Oder ist das dann schon Spoiler-Territory und du lässt mich hier blueballed zurück?
Ja, also lass mich das ganz kurz noch fertig sagen, weil einfach nur, was vielleicht ist es ein Fall von, ich habe es recherchiert, also muss ich es auch sagen, ja, ist immer eine gefährliche Gefahr für den Journalisten, er hat irgendeine Information, irgendeine Trivia rausgesucht und jetzt will er sie verdammt nochmal auch unterbringen, hat die Scheißarbeit ja nicht umsonst gemacht, ich fand es ganz interessant. Das ist das Erstlingswerk von Leuten, die inzwischen in interessanten führenden Positionen angekommen sind, nämlich insbesondere der Game Designer, ich vermutete, heißt Hugo Bille, weil es ja Schweden ist. Ich bin versucht, es Französisch auszusprechen. Das ist derjenige, der ist der kreative Leiter hinter Vieh gewesen. Wer sich noch erinnert, das wird geschrieben wie dieses Periodenzeichen für Eisen, FE einfach nur, das von Electronic Arts bei diesen EA Originals veröffentlicht wurde.
Ich erinnere mich.
Ja, also da ist sozusagen, das ist so das Studentenprojekt von dem Typen, der inzwischen also sozusagen schon bei großen Indie-Projekten angekommen ist und die Grafiker, das ist, scheint ein Brüderpaar zu sein, die heißen nämlich beide Nyström, Markus und Viktor, die arbeiten inzwischen bei Paradox und zwar haben an Stellaris und Crusader Kings 2, also einem Add-on dazu und an Hearts of Iron 4 mitgewirkt. Das fand ich ganz interessant, weil das offensichtlich also ein Frühwerk von Leuten ist, die talentiert genug waren, um dann auch in vergleichsweise kurzer Zeit, 6 Jahre oder so, Na gut, okay, 8 Jahre seit dem Original. So kurze Zeit ist es doch nicht. tatsächlich auf jeden Fall in der Branche zu bleiben und auch dort durchaus gut voranzukommen.
Gutes Trivia-Bit. Nee, Lob finde ich gut, weil ich finde, das ordnet das auch ein bisschen ein und zeigt, dass They Breathe so eine Art kleines Relikt ist, so ein Gesellenstück. Ja. Ein erstes Experimentieren, vielleicht sind hier schon Spuren und gewisse Federstriche erkennbar, finde ich gar nicht schlecht. Immer noch keine Ahnung, was man genau in diesem Spiel jetzt macht. Komm jetzt, hier, Tacheles.
Also, du machst eigentlich nichts anderes. Ich habe schon alles erzählt. Ja? Du klickst auf den Bildschirm, der Frosch schwimmt dahin. Das ist deine Interaktion mit diesem Spiel, The End. Ja? Dann tauchen Objekte auf in dem Ding. Und das Erste, was kommt, ist ein anderer Frosch. Und der sieht aus, als wäre er am Ertrinken. So, und jetzt, der taucht da halt aus den Tiefen auf, schwimmt so hoch, du kannst auf einmal auch nicht mehr weiter runtertauchen. Das Spiel sagt also, hier geht's nicht weiter. Für den Moment, du erkennst, okay, ich soll hier irgendwas machen. Ich habe ja schon gesagt, es geht immer darum, auch rauszufinden, erstens, was kann ich machen? Und zweitens, wie löse ich jetzt sozusagen angebotene Problemstellungen? Und diese erste ist halt so, ja, okay, es geht nicht weiter, irgendwas will das Spiel offensichtlich von mir. Ich kann eigentlich nur hin und her schwimmen. Was geht also? Und dann schwimmst du mal gegen den Frosch. Stellst fest, okay, da ist ein physisches Objekt, wenn ich gegen den Frosch schwimme, der so aussieht, als würde er nach Wasser, also so nach Luft, so, ja. Mhm. Dann kann ich ihn bewegen, dann schubse ich den. Und dann stellst du fest, oh, da steigen Luftblasen auf und dann versuchst du mal den Frosch in diese Luftblasen zu schubsen, weil er ja so aussieht, als wäre er am Ertrinken. Und siehe da, er ist anfangs so braun-grau, jetzt wird er ein bisschen grüner. Und dann ist sozusagen, alles klar, jetzt lasse ich ihn da einfach hier und dann ploppen diese Luftblasen in den rein und dann wird er immer grüner und irgendwann mit einem Ribbip schwimmt er weg. Erstes Problem gelöst. Und so ist das ganze Spiel. Es kommen dann sehr schnell kommen Gegner, denen er musste erstmal nur ausweichen für einen bestimmten Zeitraum. Und dann kommen andere Gegnertypen, die sind vielleicht ein bisschen fordernder, die haben Teile, die man nicht berühren darf und so weiter und so fort. Und das Interessante ist tatsächlich, dass eben je tiefer du schwimmst, desto bizarrer wird's. Und das Spiel hat einen zentralen Kniff. Und da mache ich jetzt eine ganz kurze Atempause und sage, jetzt wer Interesse daran hat, das ist ein super kurzes 2-Euro-Spiel zu spielen, halbe, dreiviertel Stunde oder sowas ist das Ding durchgespielt, das durchaus eine interessante Idee hat, der sollte jetzt den Rest überspringen, weil was ich jetzt spoilere, ist wirklich so ein Spoiler wie das Ende von Sixth Sense. Das Spiel hat einen Kniff und der macht es sehr clever, aber sobald ich ihn verraten habe, ist es wirklich im Arsch. Es ist unwiederbringlich im Arsch. Es ist nicht die Sorte, ja, dann weiß ich halt, wie die Story ausgeht, sondern das ist ein Kniff, den darf man nicht wissen. So.
Okay.
Und der Kniff ist.
Ja, aber hier seien auch unsere Zuhörer hingewiesen darauf, dass wir Kapitelmarken haben. Die sind zu hardcoded, sollten hardcoded sein in unseren Podcast. Also man kann auf Kapitel vorspringen, dann zum nächsten Spiel in Aber Warum. Ansonsten stehen die Timecodes auch in der Beschreibung der EP3 oder in dem Beitrag zum Podcast. Also ihr solltet hier keine Gefahr laufen, den Rest zu verpassen. Und schön, dass du auch eigentlich freiherzig mir den Twist erzählst, dass ich ja, dass meine seelisches Heil dir scheißegal ist.
Ja, fuck you. Ob diese Kapitelmarken wirklich direkt in dem Player verfügbar sind, hängt von der App ab, die man benutzt übrigens. Das als Hinweis. Die stehen in der Folgenbeschreibung immer mit drin.
Ja.
Und man kann dann also entweder einfach lesen, okay, ich springe jetzt zu 15 Minuten oder was auch immer, wo wir landen werden. Oder bei den allermeisten Apps wird man sie einfach anklicken können und dann springt die App automatisch dorthin, weil sie erkennt, dass das eine Kapitelmarke ist.
Mon Dieu. Also, Spoiler away. Obwohl, lass mich raten. Meinst du, ich komme drauf? Du bist die ganze Zeit schon tot. Der Frosch ist ein Symbol für was anderes? Für den Menschen, der die Natur kaputt macht? Ich denke ja mal, es gibt einen Damm, ja, der den armen Wald überflutet hat. Und du musst dich rächen. Nein? Na dann, erhelle mich.
Der Kniff ist, dass das Spiel benutzt die Idee dieser Vexierbilder, dieser optischen Täuschung. Das bekannteste, was man davon kennt, ist das Bild einer jungen Frau mit Schal. Und wenn du richtig drauf schaust, erkennst du aber eine alte Frau.
Oder das Häschen, was auch wie eine Ente aussieht.
Richtig. Und das machen sie. Und die ersten Gegner, die dann kommen, das sind Kühe. Da kommen so Kühe und das, aha, sind die Gegner, denen musst du einfach nur ausweichen. Die, das ist, also ich sag, das Spiel wird ja dann auch leicht verstörend, ja. Die fangen dann nämlich an zu muhen, weil sie auch am Ertrinken sind und du musst denen so lange ausweichen und sie auch, die folgen dir quasi in relativ gerader Linie und musst sie von den Luftblasen, den aufsteigenden Luftblasen so lange fernhalten, bis sie ertrunken sind. Und dann muhen sie immer eindringlicher, ja, bis die halt ertrunken sind. Was schon relativ grausam ist, die Grafik des Ganzen ist aber natürlich relativ primitiv und das Moon ist jetzt auch nicht total herzerweichend und so. Hm. Du siehst es und denkst dir so, what the fuck? Ja, what the fuck? So. Und das Interessante daran ist, du siehst am Anfang eine Kuh. Dann kommen später so Quallen. Ist eine Qualle, die sieht ein bisschen komisch aus, so eine Monsterqualle, denkst du, sehr komisch. Die scheint so, hat die menschliche Hände am Ende ihrer Tentakel. Und dann stellst du hinterher fest, dass der Kopf dieser Kuh ist einfach der Frosch umgedreht.
Ja, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, habe ich nochmal genau auf die Screenshots geschaut bei Steam. Und ja, alle Kühe haben Froschköpfe.
Genau. Und das ist so, es erzählt alles rein visuell, aber am Schluss, am Boden des Ganzen ist so eine merkwürdige, außerirdisch aussehende Kreatur mit so einem riesigen, wie so diese Eiersäcke von Spinnen oder sowas. Und irgendetwas Merkwürdiges, außerirdisch Anmutendes ist also offensichtlich in diesem Wald gelandet und verschmilzt jetzt diese verschiedenen Dinge miteinander. Ja, das heißt, diese Qualle zusammen mit dem Frosch ist die Kuh. Ja, der obere, dieser, wie nennt man das, ja, dieser Schwellkörper, dieser Kopf der Qualle sozusagen ist so der Leib und der umgedrehte Frosch ist auf einmal der Kopf und das, was die Beinchen vom Frosch sind, die Hörner und so. Und genauso halt auch die Quallententakel sind einfach nur abgedrehte Froschbeine. Und das ist, das erkennst du halt am Anfang nicht. Aber wenn das Spiel es dir quasi offenbart, weil es dir diesen Prozess der Verschmelzung dann auf einmal zeigt, dann denkst du so, holy fuck, ja, es waren gar keine Kühe, das waren Quallen mit Froschköpfen. Und das ist schon ziemlich clever.
Es ist originell. Hat das auch noch irgendwie einen weitergehenden Sinn? Oder ist es einfach nur so, hier, jetzt zeigen wir dem Spieler mal so einen kleinen Aha-Moment und das Spiel ist vorbei?
Naja, also es hat insofern einen Sinn, weil das so ein bisschen ja, sag ich mal, im weitesten Sinne eine implizierte Geschichte ist. Ne? Das ist halt so wie das Ding aus einer anderen Welt. Diese Verschmelzung von Organismen durch irgendetwas Fremdes. Das ist ja im Grunde genommen da auch zumindest ein Kernteil der Geschichte.
Ja.
Und das erzählst du halt hier auch. Es ist halt nur wirklich so ein Erzählungsnukleus, der angeboten wird. Es ist ja alles rein visuell präsentiert, ist ultra kurz und sonst irgendwas. Das will sonst nichts machen. Das ist eine Erfahrung, da geht's eben darum, um eben Exploration. Und dazu gehört ja sozusagen das Entdecken von Neuem. Und hier finde ich halt der Kniff, dass diese Welt für dich auf einmal rekontextualisiert wird, wenn du verstehst, was da die ganze Zeit schon vor deinen Augen sich abgespielt hat, das ist schon sehr cool. Ja. Das ist schon sehr clever und das ist auch super sauber ausgeführt. Und wenn du es durchgespielt hast, dann kriegst du so einen Link zu einer passwortgeschützten Webseite inklusive dem Login und dann hast du da ganz nett, ich weiß nicht, ob es Flash ist, aber wie so früher so eine Flash-Webseite, sind so ganz viele kleine Objekte aus dem Spiel, kannst du anklicken und dann gibt es ein paar Konzeptzeichnungen und Hintergründe zur Entstehungsgeschichte dieses Spiels, dass da der Hugo Biel, der Game Designer, irgendwann mal mit einem anderen Grafiker abends zusammensaß und sie haben halt angefangen zu zeichnen. Es war irgendein Game Designer Treffen oder so eine Abendveranstaltung. Sie hatten alle keinen Bock, sie sind so eher Introvertierte und der hat diesen Elch gemalt. Und der Hugo Biel saß auf der anderen Seite und hat aber diesen Frosch offensichtlich erkannt. Also das war aber nicht die Absicht des ursprünglichen Zeichners, da einen Frosch zu malen. Es war halt einfach sozusagen Zufall. Er hat gesagt so, oh, das ist cool. Und daraus sozusagen ist dann das Spiel entwickelt worden.
Schön. Hey, gar nicht schlecht für so ein Erstlings- und Studentenprojekt, da eine Art Twist einzubauen. Auch noch einer, der den Spieler so nachdenken lässt, der das gesamte Erlebte nochmal irgendwie neu zu einzuordnen und zu betrachten. Das ist schon für so ein kleines Spiel eine ganz gute Leistung, nicht schlecht.
So, das Geilste ist halt, immer wenn dir was offenbart wird, was die ganze Zeit schon vor deiner Nase war, das ist ja das Geile an dem Would You Kindly aus Bioshock, wenn man es nicht vorher schon bemerkt hat, das ist das Coole an The Sixth Sense, ne? Und so weiter. Vielleicht gibt es ja noch Menschen, die das auch noch nicht gesehen haben. Ja. Und das ist halt auch das Coole hier. Ja, du hattest die ganze Zeit, dir wurde nichts vorenthalten. Du konntest die ganze Zeit schon erkennen, dass das einfach ein Frosch ist, der verkehrt rum ist und in einer bestimmten Körperhaltung. Aber das ist nicht passiert, zumindest bei mir nicht. Und dann ist das halt ein super geiler Effekt, der da eintritt. Ne? Also viel besser als dieser Edgar Wallace-Effekt. Ja. Nein, es ist der Vetter dritten Grades, der 2 Minuten im Bild zu sehen war, ganz am Anfang. Oh, ho, ho, ho.
Ja. Nee, ist ein bisschen wie Zaubertrick. Zauber arbeiten ja auch, indem sie einfach irgendeinen Trick vorführen, den du, weil du Gewohnheiten hast, weil du Sehgewohnheiten und weil sie dich auf die falsche Fährte führen, baust du halt in deinem Kopf eine gewisse Realität auf. Eine Realität zum Beispiel, das Ass, Herz ist da links oder sowas. Oder da der Hut ist leer. Und dann zerbrechen sie deine Realität, indem sie eben ihren Trick fertigstellen und dich verblüffen. Und in dem Moment musst du innerhalb von Sekundenbruchteilen deine eigene für dich selbst aus ganz logischen Gründen und aus deiner Beobachtung der Welt zusammengebaute Realität zertrümmern und durch eine neue ersetzen. Und das ist geil. Das mag ich sehr gern. Ich liebe Zaubertricks. Und wenn ein Spiel sowas Ähnliches macht, dann ist es auch echt nicht schlecht. Sehr cool.
Ja. Nee, also das war super nett. Ich bereue die 2 Euro keine Sekunde. Auch wenn es halt, ne, Steuerung und so, das ist alles hakelig und du sitzt nicht immer da und denkst dir so, oh, das Gameplay macht mir gerade Spaß, aber du willst halt wissen, was kommt als nächstes, was hat's damit aus sich und warum ist dieses komische Spiel so leicht verstörend mit dem, was es da überhaupt von mir fordert. Das ist ja alles so ein bisschen, ne? Will keine Kühe ertrinken lassen. Und dafür hat sich's alleine schon gelohnt.
Schön. Dann hoffe ich aber, dass du jetzt beim nächsten Spiel noch ein bisschen mehr Reue zeigst, ja? Nicht, dass sich dieses Verhalten intensiviert.
Also heute habe ich eine gute, solide 50-50 Verteilung zwischen, yeah, ich habe eine großartige Entscheidung getroffen, go me, und das tut mir leid, Buyer's Remorse, warum habe ich das nur getan?
Okay, heul dich aus, ich möchte jetzt bitte vom Scheitern hören. Das Scheitern des André P.
Ich fange mal vielleicht an mit dem etwas unspektakuläreren Scheitern. Ich habe mir gekauft Kick-Ass Commandos, ein Spiel von einem Entwickler namens Anarchy Enterprises, kostet 7 Euro, das ist schon 2016 erschienen. Und da bin ich halt auch so ein bisschen drüber gestolpert, wahrscheinlich weil es gute Bewertungen hatte irgendwo. Und dann guckte ich drauf und dachte so, oh cool, es ist ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter und der sieht ein bisschen aus wie diese frühen Top-Down-Shooter, sowas wie die Rambo-Umsetzung für C64, wie manche Level von Super Pro Protector, da gab es ja so ein paar, die auch Top-Down gespielt wurden und so weiter und so fort. Und das alles in so einem Szenario wie Cannon Fodder. Und Cannon Fodder ist eines von diesen Spielen, die aus irgendeinem Grund sich bei mir sehr positiv in meiner Erinnerung festgebrannt haben, obwohl ich genau weiß, dass ich Cannon Fodder nie wahnsinnig weit gespielt habe, weil ich ständig verreckt bin in dem Dreckspiel. Ja? Aber das habe ich halt dann auch, das ist, ja, ich habe ja schon häufiger erzählt, ich hatte so einen Jugendfreund, den Christoph, und der Christoph hatte diesen C128 und das war cool. Ja. Und dann haben wir halt, glaube ich, auch immer schon da Cannon Fodder gespielt. Vielleicht war es auch später schon zu PC-Zeiten. Ich habe eigentlich, glaube ich, eine PC-Version im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Commodore-System, aber ich habe das mit dem Christoph gespielt, egal. Und dementsprechend habe ich gedacht so, ach cool, das ist doch was. So richtig schöner Oldschool-Fun, Top-Down, Twin-Stick-Shooter, kannst doch nichts falsch machen. Gute Bewertung hat's ja auch noch. Und dann habe ich das gespielt und ich glaube, ich habe das ungelogen nach vielleicht eine Stunde, anderthalb, dann habe ich gesagt so, nope, fuck it, keinen Bock mehr auf diese Scheiße.
Sehr schön. Du machst ja einiges offensichtlich richtig. Ich habe jetzt auch gerade die Steam-Seite aufgerufen und das hat halt diesen Oldschool, ich weiß nicht, so 16-Bit oder eher so Oldschool-PC-Grafik. Es erinnert mich irgendwie an Indiana Jones Desktop Adventures von der Perspektive. Vielleicht auch ein bisschen an Z von den Bitmap Brothers oder wie das hieß, plus eine leicht andere Perspektive.
Also ist es vielleicht so Amiga oder früher 386er PC-Grafik. Ich habe auch das Gefühl, es ist nicht so das, wo ich die Assoziation mit Konsolengrafik habe, sondern mit so PC-Frühwerken. Ja.
Und sieht auf jeden Fall aus wie etwas, das Nostalgie kitzelt. Es scheint irgendwie jede Menge verschiedene Szenarien zu haben und große Sprites und Explosionen. What could possibly go wrong? Wie beschissen ist die Steuerung, das Gameplay?
Ja, die Steuerung, also da fängt es schon so ein bisschen an. weil du, es ist kein Twin-Stick-Shooter, wie ich sie mag, so ein Geometry Wars. Mhm. Ein Stick steuert meine Figur und dann schießt sie, und zwar auch augenblicklich in die Richtung, wo ich diesen anderen Stick bewege, sondern es ist die Sorte, so ein bisschen wie bei Cannon Fodder, du steuerst dieses Fadenkreuz mit dem zweiten Stick und dann drückst du noch eine Taste, um zu schießen. Und das ist schon, das ist so eine Abnahme in Responsiveness, und gerade dann auch, wenn du es versuchst, mit einem Controller zu spielen, wo ich sofort gedacht habe, so,
Okay, ich begreife jetzt, was du meinst. Also, wenn ich den Stick nach oben drücke, geht das Fadenkreuz nach oben, und wenn ich den Stick nach unten drücke, dann muss das erst nach unten wandern, über deine Figur hinweg, bis sich die Figur umdreht. Das ist also ja, alles genau. Viel langsamer.
Ja, also, und es bewegt sich schon ordentlich schnell, ne? Also, das sind wirklich, das sind eher Sekundenbruchteile, über die wir da reden. Aber es ist nicht snappy.
Ja.
Und das mag ich nicht. Das hasse ich wie die Pest. Ich will, wenn ich, also bei Twin-Stick-Shootern, sobald es diese Art von Steuerung hat, dann bin ich sofort immer ein bisschen entsetzt. Das ist dann immer sofort so, nee. Und das ist aber noch nicht mal das größte Problem des Spiels, sondern das größte Problem des Spiels ist, dass es, einfach entsetzlich lesbar ist. Es hat tausende von Explosionen und du erkennst dann Geschosse nicht mehr, du erkennst nicht mehr, wo Feinde jetzt auf einmal nochmal aus einem Laster kommen oder sonst irgendwas. Gerade wenn du zum Beispiel, du hast so eine Waffe, da schmeißt du Unmengen von Handgranaten und dann explodiert überall alles, aber da bereits abgefeuerte Geschosse von Gegnern zum Beispiel sind davon ja nicht betroffen. Und dann ist die Übersicht ist so beschissen. Und das ist halt diese Kombination aus Steuerung ist ein bisschen behäbig und das Spiel ist auch noch schlecht lesbar. Das macht für mich jedes Arcade-Spiel kaputt. Ich will ein Arcade-Spiel, wo die Geschosse müssen dann gerne auch absurde Farben haben, leuchten und blinken, damit ich immer schön eine Übersicht habe. Da ist die Gefahr, hier kommt sie auf mich zu, dahin muss ich ausweichen, und diese Entscheidung in Sekundenbruchteilen, die treffe ich auf einer informierten Basis. Und wenn ich ständig Schaden nehme, weil irgendein Scheiß überhaupt nicht sichtbar gewesen ist oder sowas, dann fange ich instant das Kotzen an, und so war es hier auch.
Ja. Ist es dann auch noch so schwer, dass es auch echt nervt, oder ist es wenigstens ein bisschen, geht's leicht von der Hand?
Nee,
ist es
also einfach? Auf dem Standardschwierigkeitsgrad bin ich sogar gut vorangekommen, aber das war halt einfach Kacke. Mochte das einfach, du kriegst dann ständig auch, du kannst andere Kommandos einsammeln, und die sind dann so ein bisschen wie diese Drohnen, diese Sidekicks in sowas wie R-Type oder auch, oh Gott, wie hieß das? Ich glaube, Gradius hattest du das auch, dass du dann so aus allen Rohren, ne, so ein zusätzliches Ding, das dann mitfeuert. Und die ziehst du auch in so einem Schweif hinter dir her. Ich bin mir ziemlich sicher, das müsste bei Gradius gewesen sein. Da konntest du bis zu zwei von denen haben, und die haben sich dann auch so ein bisschen wie so ein Schlangenkörper hinter dir hergezogen. Du musstest immer ein bisschen gucken, dass du die richtig ausrichtest, dass das Fire-Pattern sozusagen hinter richtig ist. Also das Muster, in dem die schießen. Und das ist hier auch so, die haben sich aber auch so frustrierend positioniert. Es war irgendwie ein bisschen scheiße, die vernünftig auszurichten. Die sind mir dann ständig weggeschossen worden, weil ich deren Position in all diesem Chaos nicht ordentlich positioniert gekriegt habe. Und es war nicht schlimm, ich habe das den Level trotzdem beendet. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl von Kontrolle. So Arcade-Games, wo du eine relativ üppige Health-Bar hast, sind mir in der Hinsicht sowieso immer sofort verdächtig. Weil eine Health-Bar bedeutet ja immer nur Fehlertoleranz. Mhm. Und wenn dir ein Entwickler eines solchen Spieles viel Fehlertoleranz einräumt, dann meistens, weil er einfach schlampig game-designt hat und sich gedacht hat, so, ja, aber dann ist ja nicht schlimm, der kann ja 5 Treffer einstecken. Oder in dem Fall, ja, ist ja nicht schlimm. Es ist ja kein Game-Over, wenn er ein paar von diesen Kommandos verliert, dürfen nur nicht alle sterben oder sowas. Aber das ist halt immer Kacke. Es ist immer Kacke. Es ist immer eine Kompensationskrücke für, ich hab's halt einfach nicht gut gepolished. Und das war halt hier auch der Eindruck. Es kann sein, wenn man sich länger damit beschäftigt oder sonst irgendwas, dann löst sich das vielleicht auch auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht irrsinnig viel Zeit da reingesteckt. Es waren halt sofort so alle Indikatoren da, wo ich sage, nein, fuck you, das ist nicht, was ich will.
Ja, schade. Gibt's denn irgendwelche redeeming qualities? Also gibt's noch ein paar Silberstreifen am Horizont? Hat das Spiel vielleicht Charme? Hat es einen netten Soundtrack?
Nee. Also es ist so ein bisschen wie dieses Expendables, so übertrieben wie eine, fast wie eine Persiflage auf 80er Jahre Actionfilme. Aber auch da für meine Begriffe einfach zu flach. zu blöd. Ja, die Gags sind dann sowas wie einer der die Kommandonamen. Ja, da ist dann Lieutenant Sixpack, den du retten musst. Ja, ja. Und, du hast einen Levelnamen, der heißt Heb die Seife auf. Spielt im Knast.
Oh, ja. Wow, okay, na gut. Ich entwickle aggressives Desinteresse an diesem Spiel. Schön, dass du dich für uns geopfert hast, ein bisschen wie Jesus.
Ja, nee, das war, ja, das war einfach nichts. Also ich habe das auch wirklich, ich glaube, ich habe das da 15 Minuten gespielt und habe schon sofort gedacht, okay, eigentlich suck. Ja. Aber bleib noch mal ein bisschen drin und das ist so ein kleiner Kampagnenbaum. Und dann habe ich den, glaube ich, einmal komplett abgefarmt, das wird so eine Stunde, anderthalb gedauert haben und sowas. Und dann habe ich so danach gedacht so, nee.
Das ist echt krass, wie diszipliniert du dich auch selbst quälst, in der Hoffnung, dass es vielleicht besser wird oder in der Pflicht, ja, irgendwas zu erzählen zu haben. Du musst dringend die große Kunst des Aufgebens lernen, ja. Ich kann Spiele innerhalb von 5 Minuten aufgeben, ne. Keine Lust
mehr. Ja, aber das sind ja dann die ich dann refunde und über die ich dann wirklich nicht mal hier spreche.
Immerhin. Nee, deine Grenzwerte sind halt falsch eingestellt. Ja, die Sicherung müsste viel schneller.
Ja, meine Toleranzen sind anders, das stimmt schon. Also bei dem war es halt wirklich so, dass ich gedacht habe, das mag auch immer noch eine Rolle spielen. Ich habe immer gedacht so, bist du zu scheiße heutzutage, wenn du solche Arcade-Games spielst und ist es nur der Frust, dass du merkst, dass du schlecht spielst. Bist du es oder ist es das Spiel? Und das ist dann meistens was, wo ich es interessant finde, einfach sozusagen, dann wechselt das, was ich aus dem Spiel rausziehe, hin auf diese eher analytische Ebene, um zu sagen, okay, wie funktioniert es denn und wo kommt mein Missfallen überhaupt her? Ich finde, das auf seine Art, das ist schon irgendwie für eine Stunde, kann ich sowas echt interessant finden. Und dann ist halt das auch ausgeschöpft, weil dann habe ich ein viel besseres Gefühl oder eine viel bessere Möglichkeit zu artikulieren, warum ich das scheiße finde. Und dann ist der Ofen aus.
Schön. Ich glaube, alleine würde ich da niemals die Ausdauer dafür haben. Vielleicht mit Publikum, ja, zu zweit, zu dritt, wenn man gemeinsam über so ein Spiel frotzeln kann oder einfach nur Neues, Unbekanntes ausprobieren, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Freude, aber so ganz für mich allein. Schön, wie gesagt, dass du dich für uns opferst. Und dann, damit wir diese heutige Sendung on a high enden, kannst du doch eigentlich, weil ich das schön finde, so positiv rauszugehen, kannst du doch eigentlich den zweiten Fehlgriff nennen. Das direkt im Anschluss.
Ja, I will follow your lead, Sebastian. Das ist eins, wo es vielleicht eventuell möglicherweise Menschen geben kann da draußen, die dann hinterher im Anschluss an diese Folge wild widersprechen. Ich fand's aber kategorisch scheiße. Ich habe mir gekauft In Other Waters. Ich habe es mir für die Switch gekauft. Das ist für Steam und Switch erschienen. Das ist das einzige Spiel, das relativ neu ist. Das ist jetzt zumindest auf der Switch erst vor relativ wenigen Wochen erschienen. Und kostet 15 Euro, ist von einem Entwicklerteam namens Jump Over the Age, das wohl ein Entwicklungsstudio ist, das von einem ehemaligen Spielejournalisten gegründet wurde. Der das aber auch so, das ist so ein fast ein Ein-Mann-Projekt. Und ich habe das gesehen im E-Store, so, ne, man guckt so, was ist denn Neues rausgekommen, aha. Und das hat eine sehr nette Teaser-Grafik, finde ich. Das hat so angenehme Pastellfarben, auch eine ungewöhnliche Farbpalette mit so grün-gelb als beherrschenden Tönen und dann so dieses leicht azurgrüne Meer noch mit dabei, wo ich gedacht habe so, oh, du fällst mir auf, Spiel, alleine schon durch die Farbgebung dieses Teaserbilds. Und dann guckte ich mir das an und du siehst dann Screenshots, wo das sind lauter Pünktchen und das sieht irgend so ein Bedieninterface. Und ich habe erst gedacht so, oh, ist das sowas wie Space Jam? Irgend so ein komisches, sehr abstraktes, nerdiges Puzzlespiel. Und dann stellte sich aber raus, das ist eine Art sehr minimalistisches Erforschungs- und Erzählspiel, wo du eine unter Wasser gestrandete Xenobiologin spielst, die eben auf einem fremden Planeten in einem fremden Ozean gestrandet ist und du spielst die KI in ihrem supermodernen Tauchanzug und hilfst ihr eben, diese fremde Umgebung zu navigieren. Ja, und du bist derjenige, der sagt so, okay, jetzt schwimm mal dahin, mach mal das, aber du bist nicht wirklich die Spielfigur. Die Spielfigur kommentiert diese Umgebung, kartografiert und auch protokolliert diese Umgebung und hält ab und zu auch so Monologe entweder, so eigene, reflektive Monologe oder versucht mit dir zu kommunizieren, redet mit dir so ein bisschen, aber du hast gar keine großartigen Ausdrucksmöglichkeiten, du kannst immer nur Ja oder Nein sagen, ja. Und das fand ich als Prämisse erstmal faszinierend und zusammen mit diesem, ach guck mal, das sieht irgendwie anders aus als das meiste andere Zeug, da habe ich gesagt sofort, ja, in diesen Ozean springe ich jetzt mal rein.
Super. Mir ist das Spiel auch aufgefallen, irgendwie bei der Recherche für Release-Termine im Magazin habe ich das auch mal irgendwie gesehen, dass es rauskommt, habe ich dann dagegen entschieden, es reinzunehmen, denn auf Steam hat gerade der Entwickler das Spiel live gestreamt. Und ich habe da ein paar Minuten zugeschaut und ich habe absolut nichts kapiert. Nichts. Gar nichts. Das scheint unglaublich. Also was du gerade erzählst, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Adventure-Spiel. Oder so Subnautica-mäßig vielleicht. Aber die Inszenierung des Spiels ist so fucking abstrakt. Ich könnte gar nicht beschreiben, was ich da gesehen habe, weil ich es nicht verstanden habe. Weil denn das kannst du das überhaupt mit deinen Worten, du hast es jetzt gespielt, in einer Art und Weise beschreiben, wie man dieses Spiel spielt und wie sich es darstellt, so dass man das als Podcast-Zuhörer versteht? Ich täte mich damit schwer.
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer zu beschreiben.
Ich habe es ja nicht verstanden.
Damit man vielleicht eine bessere Vorstellung nochmal davon bekommt, wie das aussieht, das ist das Schwierigere zu vermitteln. Man sieht etwas, das sieht aus wie eine topografische Karte dieses Ozeans, in dem man sich befindet. Man kennt das ja, ne, mit diesen Höhenlinien. Kennt man vielleicht noch von Wanderkarten, wenn man sowas jemals besessen hat. Und darüber gelegt ist ein Interface. Das ist so eine Art großer Kompass und dann ganz viele Buttons und Anzeigen. Und das sind lauter Anzeigen, also es ist quasi das System dieses Tauchanzugs. Dieser Kompass, damit navigiert man, damit kann man auch die Umgebung scannen. Ja, da kann man halt im Kreis quasi so einen Korridor bewegen, so zwei schwarze Linien, und dann kann man zu bestimmten Punkten seine Xenobiologin hinschicken und sagen, schwimm dahin. Und dann kannst du ringsum 360 Grad kannst du scannen, und da sind so ein Pünktchen, die unterschiedliche Lebensformen anzeigen, Pflanzen, Tiere und ähnliches, und dann kannst du das kennen und weitere Informationen einsammeln oder sogar Proben nehmen. Und das ist aber das Spiel. Das Spiel ist auf einer Landkarte, schicke einen gelben Punkt zu schwarzen Kreisen. Das sind die vordefinierten Punkte, zu denen du sie überhaupt schicken kannst. Du kannst sie nicht frei durch diese Karte navigieren, sondern nur zu diesen vorher bestimmten Punkten, und dann scanne andere gelbe Punkte, um Text zu erhalten, der dir diese Umgebung tatsächlich beschreibt.
Ah, okay. Okay. Denn mir ist bereits aufgefallen, dass dieses Spiel extrem abstrakt ist. Du hast ja schon gesagt, die Xenobiologin, die ist nicht irgendwie eine Spielfigur oder so, sondern einfach nur ein Punkt in einem relativ, ja, mit Details gefüllten Interface, wo es sehr viele Schaltflächen, sehr viele Kreise, sehr viele, ja, Icons gibt, die mir halt als Zuschauer aus der Ferne, der es nicht beigebracht bekommen hat, extrem wenig sagen. Und die Frage ist halt, wo kommt jetzt das Gameplay rein? Es wirkt aus der Entfernung wie ein Spiel, wo man viel Kontrolle hat, wo man sehr viele Schalter justieren kann, wo man vielleicht min-maxen muss. Vielleicht ist hier ein bisschen Survival-Spiel mit drin, aber ist es ein Irrtum?
Es ist eigentlich im Kern eine Mischung aus Exploration und so einer Art Visual Novel, wobei man das Visual schon fast in Anführungszeichen setzen muss. Also was du machst, ist halt einfach, du erforschst diese Umgebung, schwimmst diese Punkte ab und dann scannst du, was da halt so zu scannen ist. Und dann lässt sich ab und zu rausfinden, dass bestimmte Sachen mit anderen Dingen interagieren. Das Simpelste, was du zuerst lernst, ist, du kannst an bestimmten Stellen kannst du so Proben entnehmen von zum Beispiel Unterwasseralgen, die dort existieren. Und dann stellst du halt fest, so, oh, wenn ich jetzt diese Sporenkapsel an dieser Stelle benutze, dann ziehen sich die Algen, also eine andere Sorte Algen, vielleicht zurück. Und dadurch mache ich einen Weg frei. Und jetzt habe ich gelernt, da blockiert etwas meinen Weg normalerweise, da kann ich die nicht lang schwimmen lassen, aber wenn ich jetzt diese Probe dahin schmeiße, dann wird der Weg frei. Und dann kann ich sie quasi durch diesen Schilfwald weiter navigieren. Und das ist sozusagen, das ist der Teil der noch ganz nett ist und auch das Kennenlernen dieser Welt über die Beschreibungstexte, wo du dann nach und nach vielleicht so einen Eindruck zusammenpuzzelst, was das ist, was dort zu sehen ist, was dir ja nur secondhand beschrieben wird von der eigentlichen Protagonistin des Spiels. Das hatte am Anfang schon eine gewisse Faszination, wie so über die Erzählung, also nur mittelbar, sich dir diese fremde Welt erschließt. Und das Ganze ist auch noch begleitet von einem so ganz netten, recht ein bisschen sphärischen, wie man sich das, wie man es vielleicht auch erwarten könnte, leicht esoterisch für mich klingenden Soundtrack, der aber ganz nett ist, der auch so Wellengeräusche mit reingemischt hat und solche Geschichten.
Okay. Finde ich jetzt prinzipiell als Pitch gar nicht schlecht, dass hier eine extrem abstrakte Grafik gewählt wird oder halt nur ein Interface, das sehr, sehr, sehr grob und sehr reduziert irgendwie die Reise des Protagonisten darstellt und dass der Rest alles in deinem Kopf ausgefüllt wird. Was ja auch insbesondere witzig ist, weil das halt ausgerechnet ein Alien-Ozean ist, in dem man da durch die Gegend schwimmt, was ja etwas ist, was andere Spiele wahrscheinlich sofort irgendwie visuell darstellen würden. Hier ist es halt eher eine Art Text-Adventure, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Auch wenn es nicht danach aussieht.
Ja, genau. Ganz genau. Ich glaube, ich habe irgendwo mal einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, wenn Subnautica ein Text-Adventure wäre, gar nicht mal so untreffend. Es gibt so ein paar Management-Teile. Du hast Sauerstoff, den du verbrauchst. Den kannst du dann an, es gibt so Unterwasserstationen, es gibt auch dann eine übergreifende Story, verfolgst du den Spuren von einer anderen Wissenschaftlerin und die hat diese Stationen dort unter Wasser etabliert, bla bla bla. Auf jeden Fall, da kannst du dann halt deinen Sauerstoff wieder auftanken, gibt's dann hinterher auch noch andere Möglichkeiten, die du kennenlernst, wie du Ressourcen, also es gibt Energie für diesen Anzug und eben Sauerstoffvorrat, wie du das auffüllen kannst. Dieser Managementanteil, der ist, wie auch insgesamt das Spiel für mich nach, ist einfach aggressiv öde. Ich habe den gleichen Begriff neulich schon auf das Gameplay von Animal Crossing angewandt und bedauere es jetzt schon fast, dass ich ihn dort schon verbrannt habe, dass ich diese Karte schon ausgespielt habe, ja, weil das hier ist dann wirklich, also wenn Animal Crossing sozusagen, also wenn das aggressiv öde ist, dann ist das hier schon gewalttätig. du grindest dir dann durch das Sammeln von mehreren Proben, ja, da füllst du auch so eine Art Ladebalken-Beschreibung von diesen Lebensformen zusammen, wo du einfach immer Scheiße einsammeln musst, damit du endlich zu dem interessanten Teil kommst. Hier erkennen wir Parallelen zu Animal Crossing wieder, nur eben ist die Darbietungsform jetzt auch noch. Am Anfang denkt man auf den Screenshots und auch beim Spielen, dieser angenehme Minimalismus, bis du halt hinterher feststellst, fuck, ich steuere einen gelben Punkt zu einem schwarzen Kreis. Schon wieder. Und dann gibt's ja dieses, wenn man so möchte, Puzzle-Element. Und du denkst dann, fuck, wo muss ich eigentlich hin? Es gibt nur bei diesen Stationen, außer ich habe irgendeinen blöden Knopf übersehen, ich habe aber alle gedrückt, nur bei diesen Unterwasserstationen gibt es eine Übersichtskarte einer größeren Region. Und wenn du unterwegs bist, dann hast du aber nur einen kleineren Kartenausschnitt. Und dann hast du vorher so, das ist so grob im Nordosten, schwimmst du dahin, zum nächsten schwarzen Punkt, hangelst dich dieser Perlenkette entlang, ja, anvisieren, klicken, gucken, wie der gelbe Punkt dahin wandert, anvisieren, klicken, wie der gelbe Punkt dahin wandert, und dann ist, eine Sackgasse, jetzt kann ich diesen ganzen Prozess rückwärts ablaufen lassen, um einen anderen Weg auszuprobieren, um zu gucken, ob ich auf diesem Weg zum Ziel komme, vielleicht stellst du fest, es gibt noch gar keinen Weg, vielleicht muss ich irgendwo an anderer Stelle erst weiterkommen, vielleicht muss ich erst irgendetwas anderes entdecken, um zu wissen, wie ich hier eine Passage freiräumen kann. Ohne Scheiß, es war am Anfang stellte sich leichte Faszination ein, ja, auch dieses gewünschte Gefühl der Erforschung einer fremden Welt, aber dann war es letztlich einfach nicht faszinierend genug. Sind die Texte dieser Unterwasserfauna, die man dort beschrieben bekommt, sind nicht per se völlig uninteressant, aber bei weitem nicht faszinierend genug, sind auch durchaus passend, vergleichsweise trockene wissenschaftliche Beschreibung, was ja passt zu dieser Figur, der ich da helfen soll. Aber das ist halt Empfehlung für Leute, die gerne den Katalog eines Fischhändlers lesen, bei dem dann halt auch noch die Hälfte der Seiten zusammenklebt und du sie mühsam auseinanderziehen musst, ja, und dann reißt so ein bisschen Papier ab, weißt du, wie man kennt das, also wenn man früher mal so ein lustiges Taschenbuch in die Badewanne gefallen ist. Nicht, dass mir sowas hier passiert wäre oder auch noch mehrfach, aber ja, der kennt das, diesen Effekt. Und andere kennen ihn aus anderen Sachzusammenhängen. Egal, auf jeden Fall, das ist so das Gefühl, das sich da einstellt. Ja, dieses, es gibt schon vielleicht da interessante Dinge, aber der Weg zu diesen interessanten Dingen ist halt einfach nur, im Englischen sagt man tedium, ich weiß gar nicht, was im Deutschen
mühsam.
Ja, ist einfach nur, ich muss dem Spiel seine interessanten Aspekte abbringen, ja, und es klammert sich daran fest, mitunter zur Hilfenahme eines Gameplays, das uninteressanter nicht sein könnte.
Okay, abgefahren. Meinst du, das hat sein Publikum?
Oder das ist schon
ist
sein.
Es einfach nur ein Versagen im großen Stil, aber das ist auch wieder hart formuliert.
Also beziehungsweise, es gibt erkennbar Menschen, die das cool finden, weil ich habe entsprechende Reviews gesehen, sowohl von professioneller Seite als auch von Endkundenseite.
Ja, frag mich doch, aus welcher Richtung die kommen, aber wahrscheinlich ist es ein Stück weit für manche Leute auch echt eine Leistung, dass man halt ein Spiel wie dieses, wie Subnautica halt, eher so als Text-Adventure inszeniert. Und vielleicht ist auch der Abstraktionsgrad des Interfaces vielleicht auch eine nette Fingerübung für manche Konsumenten. Nee. Ist denn diese, sieht zumindest ganz cool aus. Stylisch.
Der Stil ist nicht ganz verkehrt, aber ohne Scheiß, also nach einer Zeit, weil es ist ja alles, sind gelbe Punkte. Kleine gelbe Punkte, ist diese Sorte Schiff, anderer gelber Punkt, ist diese Sorte Schiff, vier gelbe Punkte zusammen, die sich bewegen, ist diese Sorte Kreatur und so. Das ist halt alles schon so, es ist wie eine moderne Reinkarnation einer Ära, als Spiele so aussahen, weil sie so aussehen mussten, weil die technischen Limitationen einfach nichts anderes hergegeben haben. Und das jetzt aber nochmal in ein bisschen stylischer aufleben zu lassen, ich weiß nicht. Man hat das nicht so gemacht, weil das geil ist oder weil das die bestmögliche Version des Ganzen war. Es wird zu einem gewissen Grad vielleicht sich auch dieses Visual Novel Problem einstellen. Wir haben ja neulich in der Folge drüber gesprochen, über unsere Probleme mit Visual Novels. So
oh, ich erinnere mich an heftigen Gegenwind im Forum.
Ja, natürlich gibt es den. Es war ja auch schon gekennzeichnet als erstens Vorurteile, also Dinge, die nicht so in irgendeiner Form objektivier oder substanzierbar wären, sondern eher so ein persönliches Scheitern an bestimmten Spielarten des Mediums vielleicht. Hier wird das halt super subjektiv sein, auch zum Beispiel, wie sehr einen jetzt diese Beschreibungstexte faszinieren und so weiter und so fort, bla bla bla. Das kann alles sein. Aber ich, wie gesagt, ich hatte schon am Anfang, also es war am Anfang auch eine Spielerfahrung, die ich genau so machen wollte. Ich hatte da Bock drauf. Es hat auch so ein bisschen kurz funktioniert. Und dann musste ich lauter Bullshit machen, den ich einfach kreuzerbärmlich fand. Und der auch, also ich mir fällt keine sinnvolle Rechtfertigung ein, unter welchem Gesichtspunkt diese Art Spielmechanik für den Spieler befriedigend, unterhaltsam, interessant sein sollte, wie es die Atmosphäre unterfüttert. Ich meine, von mir aus, ja, du irrst da auch so ein bisschen umher, aber also weiß nicht, das war halt einfach, wie gesagt, das ist so dieser typische Fall von, guck mal, ich habe eine ganz nette Geschichte geschrieben, aber du gehst jetzt bitte erst den Müll rausbringen und dann gebe ich dir eine Seite. Und jetzt gehst du bitte feudeln im Wohnzimmer und dann kriegst du noch eine Seite. Und jetzt kannst du bitte die Lampe in der Küche putzen und dann kriegst du die nächste Seite.
Süß, du sagst feudeln statt Staubwischen?
Ja.
Sehr schön. Ja, ich kann dich da verstehen. Das hast du gut rübergebracht. Eins, was mich also ein bisschen hat aufhorchen lassen, als du das Spiel beschrieben hast, ist eben, dass du nicht irgendwie die Forscherin spielst, sondern die KI, die ihr zur Seite steht. Das finde ich prinzipiell eine total coole Prämisse. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier allzu viel draus gemacht wurde. Und ich habe das auch in anderen Science-Fiction-Spielen schon mal gelesen in der Beschreibung. Ich wüsste es nicht, dass ich schon mal eins gespielt habe, wo halt du die KI spielst. Aber es gibt ja narrativ und auch gameplaymäßig einige Möglichkeiten. Also du schlägst vor, du steuerst vielleicht, aber du bist nicht in Kontrolle. Du hast es also mit unberechenbaren Individuen zu tun, die dir vielleicht widersprechen, die vielleicht nicht dein dieselben Schlüsse ziehen wie du. Und das halte ich für eine sehr wirkungsvolle, kleine, narrative Fingerübung. Hab das aber noch nie in dem Spiel so richtig cool ausexerziert bekommen. Hab immer bloß Lust drauf bekommen, sowas mal in cool zu erleben. Aber das ist nicht das Spiel dafür, ne?
Also, das ist das Ding, wo ich sagen muss, ich habe das nicht weit genug gespielt. Hm. Das kann gut sein, dass da hinterher noch erzählerisches Gold geborgen wird. Hm. Die Konstruktion, so wie ich sie gesehen und erlebt habe, ist eigentlich die, und die ist auch durchaus erzählerisch ja ganz clever und interessant, dass du sehr stark ja entkoppelt bist von dem Dialog. Die redet mit dir richtig, ne, in diesen Erzählpassagen, und die hat auch Sprachausgabe. Es ist also eine Figur, die sich an dich wendet und die dann natürlich auch ein bisschen verzweifelt ist. Die ist ja in einer Notsituation und so weiter. Aber du kannst so gut wie gar nicht kommunizieren. Du kannst ja nur ja hopp oder top sagen, ja oder nein. Und du bist aber trotzdem quasi Augenzeuge von ihr in dieser misslichen Lage. Ja, und du kannst ihr nicht so richtig helfen. Nur so ein bisschen. Und das ist schon natürlich eigentlich so von der Anlage her ist das ein sehr wirksames Instrument, ne, wo du hilflos bist, zu einem gewissen Grade ihr zur Seite zu stehen, jenseits von geh mal dahin, mach mal dieses oder so. Mich erinnert das sehr stark an, ich weiß nicht, ob du das kennst, an Lifeline. Das ist eines dieser Spiele, die wurden unter anderem entwickelt für Apple Watch und so. Und in Lifeline war das auch so, ist eigentlich auch so eine Art Text-Adventure, und da warst du verbunden mit, ich glaube, auch einem gestrandeten Astronauten oder sowas, irgendjemandem, dem, glaube ich, dann auch drohte, die Luft auszugehen oder so, und du warst so der einzige Funkkontakt, und dann kamen immer diese Textnachrichten, und deswegen, das war halt so minimalistisch, dass man es eben auch auf so einer Apple Watch spielen konnte, kommen diese kleinen Textnachrichten, so Hilfegesuche oder einfach nur Dialoge und ich bin hier in Isolation, mir geht's scheiße und vielleicht gehe ich drauf, und dann kannst du mit dieser Figur kommunizieren und teilweise, glaube ich, vorschlagen, wie sie sich verhalten soll, aber du bist halt trotzdem so weit weg, dass du nicht wirklich unmittelbar helfen kannst. Du bist in deinem Fähigkeitsrepertoire total eingeschränkt. So wie der Typ im Tower, der dem Zivilisten erklären muss, wie er die Passagiermaschine landet, nachdem der Pilot ausgefallen ist. Um das Filmklischee mal als Beispiel zu nehmen. Ne? Das ist diese Situation. Fand ich schon bei Lifeline eine geile Idee, und in der Ausführung hat es mich dann auch sofort verloren. Also ja, egal. Es war wie so ein Tamagotchi, das ich nach 2 Tagen habe verhungern lassen. Ich habe es auch natürlich nicht auf Apple Watch gespielt, weil ich keine besitze, sondern ich habe das später, ich glaube, auf irgendeinem Handy oder so, also auf irgendeinem Touch-Device. Und hier war es halt dann auch so ähnlich, wo ich auch gedacht habe, so am Anfang sofort gedacht, ja, cool. Und dann aber diese Sachen haben halt das Problem, dass ihr Minimalismus extrem schwierig ist. Es stellt halt extrem hohe Ansprüche. Das ist so ein bisschen, und wir kennen das ja sehr gut, wie wenn du als Journalist zum Beispiel im Bereich von Nachrichtenberichterstattung und so sehr präzise auf den Punkt, auf sehr wenig Raum, mit ganz wenigen Sätzen, Dinge aber trotzdem vermitteln musst. Und in diesem Fall geht es nicht um, oder nicht immer und nicht primär um Information, sondern häufig um Emotionen und Atmosphäre und sowas. Und das mit ganz wenigen Worten zu schaffen. Ja, und das ist halt einfach echt schwierig und für mich nicht ausreichend gelungen.
Herrje, wie schön, dass du dir noch einen positiven, einen leckeren Krumen aufgehoben hast, ja? Was hast du denn noch gefunden beim Herumstochern im Komposthaufen namens Steam, ja? Irgendwas leicht Verdauliches, was Lustiges?
das ist ohne Scheiß, ich habe das schon mal an einer anderen Stelle, ich glaube im Doom-Podcast mit Dom am Rande erwähnt, und jetzt möchte ich es hier nochmal ausführen, weil es ist fettester Oldschool-Shit. Ich glaube, das habe ich, wenn ich recht entsinne, habe ich das übers Humble Bundle, über dieses Humble Monthly Abo einfach zugeschustert bekommen. Und das ist Project Warlock. Das ist ein Spiel aus dem Dezember 2018 von einem Entwickler namens Buckshot Software. Kostet 11 € auf Steam. Und das ist ein Oldschool-Shooter, am ehesten vielleicht vergleichbar mit Heretic. Und das ist saugeil. Ich hab das so gerne gespielt. Fantastisch.
Okay, enough said. Nee, sag mal, was ist Oldschool-Shooter, da denke ich an definitiv an Lebenspunkte, an jede Menge Items, die in den Levels zu finden sind, an relativ komplexe Levels mit Secrets, mit Keykarten-Progressionssystem und jeder Menge Gegner, dummer Gegner, die es mit einem großen Waffenarsenal zu erschießen gilt.
Ja, eigentlich 100% Trefferquote.
Sehr gut.
Also deswegen der Vergleich mit Heretic, das spielt natürlich, der Name legt es nahe, in einer Fantasy-Welt, aber trotzdem fast ausschließlich Projektilwaffen. Es gibt ein bisschen Nahkampf, du hast eine Axt, du hast einen Speer, kannst aber ansonsten mit einer Schrotflinte arbeiten, du hast so Zauberstäbe, die Projektile verschießen, du hast eine Pistole und so weiter, so eine SMG und bla bla bla. Also so richtig schönes Standard-Waffenarsenal scheißt auch ein bisschen auf das Fantasy-Setting in der Hinsicht, dass es eben auch einfach diese herkömmlichen und traditionellen Schusswaffen einfach mal mit eingebaut hat, zusätzlich zu so Fantasy-Waffen. Es gibt auch so eine Armbrust zum Beispiel, die ziemlich effektiv ist. Und es ist wirklich sehr klassisch. Es ist nicht wie ein Dusk, das so diese Quake 1-Ära anpeilt, sondern wirklich, auch wenn es in Unity gemacht ist und 3D-Elemente hat, es ist wirklich so Doom und eben Heretic-Ära. Das heißt, das Ganze findet, zumindest soweit wie ich es gespielt habe, größtenteils auch auf einer Ebene statt. Mhm. Das sind flache Level. Da gibt's nicht jetzt hier berghoch, bergrunter, da steht nicht groß, da gibt's vielleicht mal einen Gegner, der auf irgendeiner Plattform steht, wobei selbst da überlege ich gerade, glaube ich, das hätte ich auch noch nicht gesehen. Also es ist halt wirklich alles noch so richtig schön wie so ein Dampfwalzen-Testgelände, ja? Total planiert. Du hast schon einen freien Mauslook, was wichtig ist. Was ich hasse, ist, wenn sie noch in diese Ära gehen, wo du dich gar nicht frei umschauen kannst. Und es ist vor allem, es ist so schnell.
Ja?
So geil schnell. Und das in Kombination ist für mich halt genau das, was ich bei diesem Kick-Ass Commandos vermisst habe. Es ist extrem responsive. Du steuerst eine blitzschnelle Spielfigur und dadurch, dass das alles auf dieser einen planen Ebene stattfindet, ist es dann aber auch in seiner Komplexität, was so die Erfassung von Gefahren und so angeht, auch noch sehr weit reduziert. Und dadurch hast du so eine klare Übersicht und du bist die ganze Zeit am Strafen, am Sidesteppen, ja, bist einfach nur am schnellen Anvisieren, am Gegner priorisieren, du guckst, gibt's in der Umgebung mal ein explodierendes Fass, was ich zu meinem Vorteil einsetzen kann, du kannst gegen diese explodierenden Fässer auch dagegen rennen und schubst sie dadurch und kannst sie dann an eine Stelle bewegen, wo sie vielleicht für dich ein bisschen passender sind und so, und das aber alles halt einfach nur mit diesem Speed, und das war, ich habe immer so ein bisschen manchmal überlegt, wieso dieses Feeling, das ich dann da beim Spielen hatte, das war wieder genau wie früher. Und ich habe so überlegt, so hey, habe ich einfach zu viele Shooter inzwischen gespielt? Weil bei vielen modernen Shootern habe ich immer das Gefühl, so das Gefühl von den Dingern, wie du sie früher gespielt hast, ist nicht da. Und ich habe immer überlegt, so ist es ein Abnutzungseffekt? Und bei dem Project Warlock, ich hatte schon mal ein Spiel hier auch bei Aber Warum, das war das Immortal Redneck, wo ich auch schon, das war ein bisschen andere Zeitebene und so, aber es war auch so ein ganz simpler Shooter, damals noch mit Roguelike-Elementen. Und hier war es wirklich so auf den Punkt, wo ich dachte so, nein, es ist diese Simplizität, ja, und diese Responsiveness im Gameplay. Und deswegen kam es, glaube ich, auch in dem Doom-Podcast vor, weil ich da mir die Frage gestellt habe, ist das Doom Eternal irgendwie ein bisschen langsamer geworden? Und damals habe ich, glaube ich, gesagt, so vielleicht kommt es mir so vor, weil ich nämlich dieses Project Warlock gespielt hatte. Und jetzt habe ich es jetzt halt natürlich vor dem Aber Warum, habe ich es nochmal ein bisschen weitergespielt und dann ich gedacht so, ja, es ist, als ob Doom dieses neue Doom mit angezogener Handbremse fährt die ganze Zeit und jetzt endlich darf ich mal wenigstens in den dritten Gang schalten.
Verstehe.
Das ist halt einfach super.
Sieht auch irgendwie geil aus. Ich habe mir jetzt mal die Steam-Seite angeschaut. Der Look ist retromäßig pixelig, aber man merkt, dass das eine moderne Engine antreibt und es gibt auch relativ moderne Effekte drin, die sind dann nicht so pixelig, also Leuchteffekte, die richtig cool aussehen und es gibt ein Level-Up-System, wie ungewöhnlich, ja, für dieses Genre.
Also das ist so das eine moderne Element, das sie da eingeschleust haben. Das ist so ein eben dieses Level-System. Ne? Also du kannst sowohl deine Spielfigur in so vier Charakterwerten leveln, also Munitionskapazität oder Mana, was eigentlich nur die Munition ist für die Zauberwaffen, oder du kannst deine Lebensenergie hochpumpen, und es gibt, glaube ich, noch ein viertes Ding, was du hochpumpen kannst. Und du kannst auch Perks freischalten, die werden dir zugänglich, wenn du in bestimmte Kategorien investiert hast, und dann kannst du dann halt zum Beispiel noch sowas wie Toughness freischalten. Es gibt dann nochmal eine Schadensreduktion oder glaube mehr Loot-Drops von Gegnern und so ein Kram. Und du kannst die Waffen auch noch upgraden. Das heißt also, du kannst aus deiner normalen Standardpistole kannst du so eine Magnum machen, die macht mehr Schaden, verbraucht aber auch mehr Munition. Du kannst die Schrotflinte automatisch oder viel schneller nachladen lassen. Es gibt kein Nachladen in dem Spiel. Also auch das ist klassisch. Du musst nie eine Nachladetaste drücken, aber es kann sozusagen, die Schussfolge wird schneller, ne? Wenn du dann eben dieses Feature hast, dass das Ding automatisch schneller die Munition zuführt, solche Sachen. Und das schaltest du einfach frei, indem du Level abschließt oder auch Secrets in den Level findest. Da gibt's manchmal so versteckte Upgrade-Punkte zu finden. Und dadurch kannst du dich dann halt mächtiger machen und dich durch diese Kampagne durchballern.
Klingt cool. Also sieht echt nett aus. Ist ein simpler Spaß, habe ich den Eindruck. Ja. Ist das etwas, was dich auch fordert? Ich habe hier so bei solchen Spielen, und das ist ja ein Trend, den gibt's schon einige Jahre, praktisch neue Retro-Shooter zu entwickeln, die halt zocken wie Anno dazumal, gerade so in dieser goldenen Ära irgendwo zwischen Doom und Quake, wo die Spiele noch ein bisschen simpler waren und schneller. Kann mir vorstellen, dass ich inzwischen zu alt geworden bin, ja? Zu alt, zu langsam und die Reflexe alle weg. Fällt's dir leicht? Kommst du gut klar?
Das Ding ist, es ist gar nicht mal so schwer, zumindest auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es hat allerdings einen Twist sozusagen, aber das ist jetzt kein Spoiler oder so, sondern vielleicht ein wichtiger Hinweis. Wenn du dein Leben aufgebraucht hast, fängst du von vorne an. Du hast halt eine bestimmte Anzahl Leben, kannst auch neue Leben finden, aber wenn du deine Leben aufgebraucht hast, dann war es das. Dann fängst du wirklich komplett von vorne an.
Oh shit, hartes Game Over?
Ja.
Oh.
Also das heißt, du stirbst beim, also es gibt ja mehrere so Kampagnen in dem Spiel, und du stirbst beim Endgegner und dann zurück, also verbrauchst dein letztes Leben beim Endgegner zurück zu Level 1. Ich habe das am Anfang gedacht, so, what the fuck, was ist denn los? Wieso kann ich denn jetzt hier nicht continuen oder sonst irgendwas? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendeinen Speicherstand überschrieben? Habe dann festgestellt, so, Moment mal, es gibt gar kein Speichersystem. Es hat nur Autosave. Und dann so, hä? Ich habe wirklich, also ich bin so entwöhnt von diesem Konzept des, du hast deine Leben verbraucht und jetzt bitte nochmal bei Null von vorne, dass ich gedacht habe, ich übersehe was, ich habe was falsch gemacht. Aber nein, das Spiel ist so. Also, wenn du sozusagen alles, wenn du zu häufig scheiterst, dann sagt das Spiel so, dann vielleicht doch nochmal, ne, zurück in das Anfängerbecken und sich langsam wieder vortasten.
Abgefahren. Was passiert denn, wenn man ein Leben verliert?
Da kannst du, glaube ich, da passiert halt einfach nur der Restart innerhalb der Mission.
Okay, naja. Hartes Ding. Da haben sie aber, ne, da haben sie ihre Spielzeit auch clever gestreckt.
Ja, schon. Also das war auch so das Ding, so, ist vielleicht auch der Grund, warum ich es dann jetzt nicht mehr wirklich weitergespielt habe. Also ich sitze gerade, glaube ich, irgendwo in der zweiten Kampagne und bin da eigentlich auch ganz gut dabei mit Leben und so, aber diese Aussicht, dass ich, irgendwann wird das wahrscheinlich mal so kommen, wieder, weil ich ja auch schon in der ersten Kampagne, da bin ich dann halt ein bisschen unvorsichtig geworden, weil ich dachte, ich hab's jetzt drauf, und ich habe auch nicht damit gerechnet, weil ich ja nicht geschnallt habe, ja, dass ich vorsichtig sein muss. Und dann jetzt muss ich es anders spielen, oder jetzt spiele ich es anders. Ich bin da vorher so durchgeflogen und es war so fluffig und so geil. Und jetzt, wo dieses Damoklesschwert über mir schwebt, spiele ich auf einmal viel vorsichtiger. Husche schnell um eine Ecke rum, schieße mal ein bisschen da runter, baller eine von den Fledermäusen weg und dann schnell wieder zurück. Weil, was an sich sehr positiv ist, also es gibt sehr wenige so Hitscan-Gegner, die anfangen zu feuern und dann treffen sie dich automatisch, sondern die allermeisten schießen Projektile, denen du ausweichen kannst, was sowieso bestes, ja, das Beste im Shooter-Design ist. Und die wenigen Gegner, die so Waffen haben, die instant treffen, die haben alle so ein Warm-up. Du siehst, es gibt so eine Art fliegenden Geist mit so einer Gatling-Gun zum Beispiel, und du siehst, die läuft an und dann kannst du dich dadurch in Deckung bringen. Ne? Also statt, dass ein Projektil auf dich zukommt, gibt es einen anderen visuellen Impuls, der dir sagt, wenn du jetzt nicht schnell hinter der Ecke verschwindest oder sowas, dann wirst du Schaden nehmen. Das ist sehr, sehr cool. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass ich halt echt, fange auf einmal eher an, taktisch zu spielen. Und was mir aber gefallen hat, war halt echt dieses Forward-Movement, ja, und dieses Durchpreschen, weil ich diese Mobilität dieser Spielfigur auch so genieße. Und das war irgendwie vielleicht ein Hemmschuh, aber das ist jetzt echt so rückblickend analysiert, wieso habe ich es denn beiseite gelegt überhaupt. Es hat mir aber eigentlich durchgehend gut gefallen und jetzt auch hatte ich wieder so das Gefühl, so, ah cool, das ist so ein cooles Ding, um es immer mal zwischendrin zu spielen. Man merkt in der zweiten Kampagne schon, völlig neues Grafikset, aber nicht unbedingt neue Gameplay-Archetypen bei den Gegnern. Was vorher eine Fledermaus war, die halt auf dich zugeflogen kam und so rote Orbs gespuckt hat, sind jetzt so komische, grüne Tentakel irgendwas, ja. Aber die erfüllen beide die gleiche Funktion. Die unterscheiden sich als Gegner nicht stark. Und das ist ein bisschen schade, weil ich da zumindest den Eindruck hatte, da wird sich wahrscheinlich ein bisschen Monotonie einschleichen. Die Gegnerdesigns an sich, also die visuellen Designs, sind hingegen echt cool. Also echt coole Ideen. Da kommen dann so Gegner, die sind in glasklare, rechteckige Eisblöcke eingefroren und das, da ragen so Beine raus und die wanken dann so auf dich zu und dann schießt du die auch in der Mitte durch. Da ist dieser abgebrochene Eisblock nicht der Torso, sondern den Rumpf genau noch drin. Sehr schöne Todesanimationen, genauso wie sie sein müssen, nämlich blitzschnell und gewalttätig, ja, ständig platzt was, wird in zwei Hälften gerissen oder weiß, verpufft in irgendwelchen roten Wolken. Angenehm üppige Bluteffekte, die gesamte Spielumgebung besudeln. Ah, wundervoll.
Das freut mich für dich. Ach, schön.
Nee, klasse. Auch so die ganzen Waffentypen und wie sie funktionieren. Du hast halt wie zum Beispiel diese Armbrust, die halt relativ stark ist, aber sehr wenig Munition hat, aber du kannst diese Pfeile wieder einsammeln. Und dann, wenn du mit der unterwegs bist, bist du halt ständig dabei, so schieß ich mal so. Oder sehr schön, da lohnt es sich, Gegner hintereinander aufzureihen, sich also schnell so zu positionieren, dass zwei hintereinander stehen, schießt du dann quasi so einen Pfeil durch beide durch, Munition gespart. Und diese Mikrotaktik sozusagen in so einem relativ schnellen Gameplay, die finde ich immer noch enorm befriedigend. Du lernst das, du verstehst das, du bist immer besser in der Lage, das umzusetzen, weil einfach diese Bewegungsmuster der Gegner sind nicht besonders komplex, du lernst die immer besser kennen, du bist besser in der Beherrschung, in dem Verständnis dessen, was du machen musst, auch dann, in dem Raum, da wollen sie, dass ich diese Sprengstofffässer benutze, da ist eine richtige Horde von Gegnern, es ist schwierig, wenn ich die einfach abräume, weil zum Beispiel verbraucht es viel zu viel Munition, das senkt dann meine Ressourcen enorm ab, aber wenn ich schnell erfasse, was hier von mir erwartet wird und auf dieses Fass im richtigen Moment schieße, blase ich die Hälfte schon mal quer durch den Raum. Ah, das war super. Also das ist halt, es ist nicht mega, mega, mega geil, so dass man sagen würde, es ist genau wie früher und spielt sich so schön tight, aber zusätzlich hat es noch irgendwie extrem viel Abwechslung oder hat andere, vielleicht auch moderne Einflüsse, indem es eine gute Geschichte erzählen würde oder sonst irgendwas, Dinge, die es wirklich perfekt machen würden. Aber als so zwischendrin Ding, als richtig solide, wie Bergungsgut aus deiner Jugend, ja, dieses Schiff mit dem großen Kran, das was hochzieht, da ist das aus Titanic oder so. Es gibt dieses Ding, wo da holen sie so ein Safe nach oben. Und dann ist das so ein richtig verrosteten Safe, sie machen ihn aus und es sind nur so Schleim oder Schlamm zerfallene Dokumente drin und sie sind ja, glaube ich, auf der Suche nach diesem Edelstein. Ich glaube, es ist Titanic. Diese wenigen Gegenwartsszenen von Titanic sind das, glaube ich. Ja. Und hier ist es auch so, aber in dem Safe ist halt nicht nur Schleim drin, sondern da ist schon was drin, was du suchst. Es ist vielleicht nicht mehr in dem allerbesten Zustand und so, aber du denkst dir so, yes, cool. Cooler Scheiß. Sehr gut, dass wir das nochmal hier an die Oberfläche geholt haben.
Schön. Die letzte Dose Crystal Pepsi.
Ja, so. Das ist ein schöner Vergleich. Genau. Ja. Die eine Dose Cola in der Originalrezeptur, wie du sie früher getrunken hast.
Ach, schön. Nein, gut, dass wir uns das aufgehoben haben für den Schluss. Da kann ich dich auch ruhigen Gewissens in einer guten Stimmung aus der Behandlungssession entlassen.
Ja, siehst du, ne? Mir geht's gut.
Ja, es ist. Ich kann ja auch kein Fehlverhalten feststellen, ja, diese Neigung dazu, fremd zu spielen, abseits der in deinem Alter bei anderen Leuten längst eng gesteckten Genres und Franchises, ja, weitermachen, sage ich. Kann man schon machen. Und wenn am Ende ein paar Geschichten rausspringen, bin ich doch der zufriedenste aller Psychotherapeuten.
Bin nicht verrückt, nur exzentrisch.
Sehr gut.
Oder bestenfalls verschroben. Wunderlich. Nein, wunderlich ist der wundervolle Begriff, den du immer benutzt.
Ja.
Wunderlich ist der Euphemismus der Stunde.
Wunderlich sollte Normalzustand werden. Ich finde, wunderliche Menschen, die haben Charakter, die kleiden sich nicht in die völlig uniforme, in das uniforme Alltagsgebaren Deutschlands, sondern haben noch ein bisschen, ne, Außenwirkung, auch wenn die manchmal etwas verschroben und kauzig ist. Ich bin ja auch wunderlich und ich mag das sehr und ich umarme alle Leute, die mit Absicht ein wenig wunderlicher sind und dadurch vielleicht ein bisschen menschlicher. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und die hat nichts mehr mit Spielen zu tun und deswegen bin ich jetzt hier, ne, ich falte meine Arme und habe nichts mehr zu sagen. Danke, André.
In diesem Sinne dann also, meine Damen und Herren, aus die Maus für diesen Monat mit Aber Warum. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihren Zuspruch. Vielleicht auch einfach Ihre Toleranz da draußen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.